Hallo und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Warbeck Rechtsanwälte. Heute gibt es ein Update zu unserer letzten Podcast-Folge, in der wir uns mit der Abmahnwelle wegen Google Fonts beschäftigt haben. Wer sich mit dem Thema noch nicht näher auseinandergesetzt hat, dem kann ich nur empfehlen, sich Folge 33 unseres Podcasts anzuhören, wo wir die Grundlagen dieser Abmahnwelle rechtlich erläutern. Was ist jetzt seit meinem letzten Podcast passiert? Die Angelegenheit hat auch medial hohe Wellen geschlagen. Nicht zuletzt gab es Berichte in der ZIP 2 und in jeder größeren Tageszeitung. Kolportiert wird, dass es mehr als 10.000 Abmahnschreiben gab, wobei der Abmahnanwalt bisher keine genaue Zahl von Abmahnschreiben bekannt geben wollte. Wie groß diese Welle war, bleibt also bis auf Weiteres reine Spekulation, wobei man durch ein Stimmungsbild im Internet und auch der Anzahl von Anfragen, die wir als Kanzlei erhalten haben, schon sehen können, dass wirklich sehr viele Leute davon betroffen sein müssen. Einen Bericht des Standard vom 26. August 2022 kann man jetzt entnehmen, dass IT-Experten davon ausgehen, dass da zwei sogenannte Crawler zum Einsatz kamen. Crawler sind dabei Softwareprogramme, die in der Lage sind, das Internet systematisch zu durchsuchen. Ein Crawler soll alle Websites mit einer AT-Domain darauf untersucht haben, ob Google Fonts in einer dynamischen Art und Weise eingebunden ist. Der andere Crawler soll dann automatisiert die Namen im jeweiligen Impressum der Website herauskopiert haben, dass an diese Person dann ein Abmahnschreiben geschickt werden kann. Dabei werden dann auch Fehler passiert, die sich durch Einsatz des Crawlers reproduzieren lassen und damit beweisen sollen, dass eben dieser Crawler zum Einsatz kam. So kursiert auch die Geschichte, dass sogar Hildegard von Bingen ein Abmahnschreiben erhalten hat. Wem der Name nicht sagen sollte, Hildegard von Bingen war eine Klosterfrau im 12. Jahrhundert, die bis heute noch für Naturheilkunde bekannt ist. Sie ist aber eher unverdächtig, heute noch eine Website zu betreiben. Das verdeutlicht, dass der Crawler einfach nur Namen ausliest und da keine Plausibilitätsprüfung vornimmt, ob die genannte Person auch tatsächlich der Website-Betreiber sein kann. Zumindest zwei Anwaltskollegen haben daraufhin eine Strafanzeige wegen gewerbsmäßigen Betrugs eingebracht. Hier gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Der betroffene Abmahnanwalt hat diese Vorwürfe als eine sehr dünne Suppe bezeichnet, die nur dazu diene, seine Mandantin zu delegitimieren. Auf seiner Website kann man drei Musterklagen einsehen, die er bei Gericht eingebracht hat. Ich persönlich gehe jetzt mal davon aus, dass diese drei Klagen als Testballons dienen, deren Ausgang abgewartet wird, bis neue Klagen eingebracht werden. Man muss ja bedenken, dass jede dieser Klagen auch schon Gerichtsgebühren auslösen, die automatisch beim Klagsvertreter eingezogen werden. Ja, und es sind jetzt in diesem Fall jeweils 335 Euro. Deshalb denke ich, dass vorerst einmal diese Prozesse ausprozessiert werden und nur im Fall eines Erfolges dann weitere Klagen folgen werden. Solche Prozesse können durchaus einige Zeit in Anspruch nehmen. Gerade diese Prozesse sind ja prädestiniert dafür, dass sie dann auch den ganzen Rechtszug durchlaufen bis hoch zum obersten Gerichtshof. Und das kann in seiner Gesamtheit durchaus einige Jahre in Anspruch nehmen. Wenn ich Neuigkeiten zu diesen Musterprozessen erfahre, werde ich sicher hier auf diesem Podcast dazu berichten. Was haben wir jetzt für unsere Mandanten gemacht, die an uns herangetreten sind? Zunächst haben wir ihnen mal allen empfohlen, die dynamische Einbindung von Google Fonts auf der Website zu beheben, das heißt entweder Google Fonts nur mehr lokal einzubinden oder überhaupt auf diese Schriftarten zu verzichten. Wir haben jeweils ein Abwehrschreiben verfasst, das eigentlich die Ausführungen aus meiner letzten Podcast-Folge enthält und die Ansprüche auf Unterlassung und Schadenersatz zurückweist. Wir sind aber sehr wohl aus Gründen der Rechtssicherheit dem Auskunftsbegehren nachgekommen und haben dann gemeinsam mit unseren Mandanten eine jeweilige Auskunft ausgearbeitet. Die Auskunft hat sich aber ganz bewusst nur auf den Namen der Abmahnerin bezogen und nicht auf die angegebene IP-Adresse. Wenn die Abmahnerin nicht den konkreten Zeitpunkt des Zugriffs auf die Website nachweisen kann und dass sie eben zu diesem Zeitpunkt über die angegebene IP-Adresse verfügt hat. Dazu haben wir, wenig verwunderlich, bisher noch keine Rückmeldung erhalten. Beim Kollegen wird ja auch wahrscheinlich der Post- und E-Mail-Eingang übergegangen sein. Da ist mit einer schnellen Rückmeldung, wenn überhaupt eine kommt, ja nicht zu rechnen. Außerdem haben ja auch zahlreiche Abgemahnte den Spieß so ein bisschen umgedreht und dann dem Abmahnanwalt seinerseits ein Auskunftsbegehren zukommen lassen, das er auch innerhalb der vorgesehenen Frist von einem Monat beantworten muss. Ihm wird also vorerst sicher nicht langweilig werden. Auf ein paar Aspekte dieser Angelegenheit würde ich jetzt noch gern genauer eingehen. Wie sehe ich das mit dem Crawler? Bei einer realistischen Betrachtung halte ich es wirklich für sehr wahrscheinlich, dass ein oder mehrere Crawler da zum Einsatz gekommen sind. Ohne Zuhilfenahme einer Software wird man eine so große Anzahl an Abmahnungen wohl kaum selbst stemmen können. Eine kleine Veranschaulichung dazu: Die Abmahnerin müsste zunächst mal wahllos Websites aufsuchen, dann nachforschen, ob da Google Fonts in dynamischer Art und Weise eingebunden ist, das Glück haben, dass das tatsächlich der Fall ist, einen Screenshot für die Website anfertigen, Impressum aufsuchen, schauen, wer der Website-Betreiber ist, nicht zu vergessen, eine angemessene Zeit des massiven Genervtseins, damit auch der Schmerzengeldanspruch von 100 Euro gerechtfertigt ist, mit einiger Routine und Geschwindigkeit, sagen wir, schafft man das in 5 Minuten. Hochgerechnet heißt das, dass man in der Stunde 12 Website-Betreiber findet, die man abmahnen kann. Für 100 Abmahnungen beträgt der Aufwand damit schon über 8 Stunden. Für 1000 Abmahnungen braucht man dann ca. 3,5 Tage ununterbrochenes Recherchieren und Dokumentieren. Und für die kolportierten 10.000 Abmahnungen wäre es dann über einen Monat. Der Aufwand würde sich aber immerhin lohnen, würde nämlich jeder der abgemahnten zahlen, hätte man schon seine erste Million beisammen. Sie sehen, mein Rechenbeispiel ist nicht unbedingt realistisch. Bei dieser Anzahl von Abmahnungen muss man schon davon ausgehen, dass eben so ein Crawler zum Einsatz kam. Wie wirkt sich das Ganze jetzt rechtlich aus? Viele argumentieren, dass durch den Einsatz des Crawlers der Datenschutz schon ganz wegfällt, weil die Datenschutzbestimmungen ja Menschen schützen sollen und nicht Software. Prinzipiell stimme ich dem zu, man muss aber wieder zwei Fälle unterscheiden. Wenn der Crawler über seine eigene IP-Adresse verfügt und die Abmahnerin nie mit der eigenen IP-Adresse auf der Website war, dann stimme ich dem vorbehaltlos zu. Wenn ein Crawler allerdings lokal auf dem eigenen PC installiert wird und dann mit der eigenen IP-Adresse durchs Internet läuft, können das durchaus personenbezogene Daten bleiben. Ja, es werden ja personenbezogene Daten gefordert und nicht zwingend personengenerierte Daten. Zur Frage der IP-Adresse als personenbezogenes Datum werde ich aber später noch genauere Ausführungen machen. Für mich ist der Einsatz des Crawlers aber ein ganz wesentlicher Baustein für das Argument des Rechtsmissbrauchs. Es verdeutlicht nämlich, dass die Abmahnerin nicht rein zufällig über Websites stolpert, die einen möglichen Datenschutzverstoß begehen, sondern es wird schon der Eindruck erweckt, dass es hier darum geht, einen finanziellen Vorteil zu generieren. Wie schon in der letzten Podcast-Folge erläutert, bleibt die Beurteilung eines Rechtsmissbrauchs aber immer eine Frage der konkreten Umstände im Einzelfall und wird deshalb von den Gerichten auch immer fallspezifisch beurteilt. Da wird es also spannend, wie die Richter und Richterinnen in diesen drei Musterprozessen entscheiden werden. Auf die Frage der IP-Adresse als personenbezogenes Datum würde ich jetzt noch gerne ein bisschen genauer eingehen. Wenn Sie diese Frage in Google eingeben, werden Sie auf eine schnelle und eindeutige Antwort stoßen. Der EuGH habe gesagt, dass sowohl statische als auch dynamische IP-Adressen personenbezogene Daten darstellen. Ich habe natürlich volles Verständnis dafür, dass man komplexe Sachverhalte oft vereinfacht darlegen muss, um sie auch für Laien verständlich zu machen, auch wenn dadurch manchmal die juristische Präzision ein bisschen leidet. Am Ende des Tages mache ich hier mit dem Podcast hier auch nichts anderes. Die Auskunft, dass der EuGH aber ganz klar statuiert hätte, dass sowohl dynamische als auch statische IP-Adressen immer personenbezogene Daten sind, ist aber so einfach nicht richtig. Bezug genommen wird aber immer auf die Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2016, in der der EuGH eigentlich Folgendes sagt. Die dynamische IP-Adresse eines Website-Besuchers ist dann für den Website-Betreiber ein personenbezogenes Datum, wenn er über rechtliche Mittel verfügt, die es ihm erlauben, die betreffende Person anhand der Zusatzinformationen, über die der Internetzugangsanbieter dieser Person verfügt, bestimmen zu lassen. Was heißt das? Wenn ich als Website-Betreiber mitlogge, wer meine Website besucht hat, dann sind die IP-Adressen im ersten Moment mal für mich nur eine Zahlenkombination. Ich kann also im absoluten Regelfall noch nicht auf eine konkrete Person deuten und sagen, du warst das, du hast meine Website besucht. Eine Identifizierung wird mir nur möglich sein, wenn ich diese IP-Adresse mit anderen Informationen kombinieren kann und dadurch jetzt eine konkrete Person identifizieren kann. In manchen Fällen verfüge ich als Website-Betreiber vielleicht selbst über diese Zusatzinformationen. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass der Mensch mit dieser IP-Adresse bei mir etwas im Webshop bestellt hat und dabei auch seinen Namen angegeben hat oder auch seine Kontaktdaten in einem Kontaktformular angegeben hat. Im absoluten Regelfall werde ich als Website-Betreiber aber nicht selbst über solche Zusatzinformationen verfügen. Damit wäre ich also auf Zusatzinformationen von dritter Seite angewiesen. Potenziell könnte ich die vom Host-Provider des Website-Besuchers bekommen. Der Host-Provider könnte ja wissen, wer hinter dieser IP-Adresse steckt. Schließlich ist es ja auch einer seiner Kunden. Und jetzt hat also der EuGH zwei Kriterien festgesetzt, dass die IP-Adresse für mich als Website-Betreiber auch ein personenbezogenes Datum ist. Ich muss eine rechtliche Möglichkeit haben, Zusatzinformationen vom Host-Provider zu bekommen und er muss natürlich selbst über diese Zusatzinformationen verfügen. Diese zusätzlichen Kriterien werden jetzt oft gern ignoriert, obwohl sie eigentlich eine sehr hohe Hürde darstellen, wie wir gleich sehen werden. Also habe ich dazu einfach mal ein paar praktische Recherchen angestellt. Schritt 1, ich musste mal rausfinden, wer denn überhaupt der Host-Provider von der IP-Adresse in den Abmahnschreiben ist. Das kann man durchaus rausfinden, da gibt es einige Tools im Internet, die es einem ermöglichen, IP-Adressen einzugeben und die dann auswerfen, wer da der Host-Provider ist. Ich habe also die IP-Adressen aus den Abmahnschreiben genommen, es sind nämlich immer unterschiedliche gewesen, was auf dynamische IP-Adressen hindeutet, und habe diese unterschiedlichen Adressen durch das Abfragetool laufen lassen. Bei all diesen Abfragen gab es dasselbe Ergebnis, Magenta ist der Host-Provider. Also müssen wir uns zwei Fragen stellen. Erstens, verfügt Magenta überhaupt über Zusatzinformationen, um aus dieser IP-Adresse jetzt eine konkrete Person rauszulesen? Und zweitens, habe ich rechtliche Möglichkeiten, es von Magenta zu erfragen? Beginnen wir vielleicht mal mit den rechtlichen Möglichkeiten. Rechtsgrundlage für seine Auskunft wäre das Telekommunikationsgesetz, das eigene Bestimmungen für den Datenschutz durch Host-Provider vorsieht. Das TKG sieht in § 161 ein Kommunikationsgeheimnis vor, das sich auch auf Verkehrsdaten wie IP-Adressen erstreckt. Dieses grundsätzliche Kommunikationsgeheimnis kann jetzt nur in ganz spezifischen Fällen durchbrochen werden, sodass der Host-Provider Auskünfte über IP-Adressen erteilen müsste. Diese Ausnahmen gelten auch grundsätzlich nur für Strafverfolgungsbehörden. Anfragen von Privatpersonen, wem eine IP-Adresse gehört, werden also nicht beantwortet. Das hat mir auch ein Mitarbeiter von Magenta bestätigt. Selbst die Strafverfolgungsbehörden bekommen von den Host-Providern aber nur recht selten Informationen, schlichtweg weil die Host-Provider gar nicht über diese Zusatzinformationen verfügen. Bei einer statischen IP-Adresse kann man natürlich Auskunft erteilen, weil es immer derselbe Vertragspartner ist. Das ist immer fix zugeteilt. Bei den dynamischen IP-Adressen ist es jetzt aber so, dass ein ganz konkreter Zeitpunkt bekannt gegeben werden muss, zu dem ein Zugriff durch diese IP-Adresse erfolgt ist. Die dynamischen IP-Adressen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie im Zeitablauf ja unterschiedlichen Personen zugeordnet werden. Im absoluten Regelfall setzt Magenta zusätzlich noch das sogenannte Carrier-Grade-NAT-Verfahren ein. Das ermöglicht Magenta, eine IP-Adresse gleichzeitig mehreren ihrer Kunden zuzuweisen. Die Notwendigkeit eines solchen Verfahrens ergibt sich schlichtweg daraus, dass IP-Adressen begrenzt sind. Es gibt nicht so viele und deshalb müssen Kunden sich manchmal eine IP-Adresse teilen. Wenn dieses Verfahren eingesetzt wird, kann man aber auch nicht mehr konkret auf einen Kunden hinweisen, der eine bestimmte Abfrage im Internet gemacht haben soll. Außerdem speichert Magenta alle Zusatzinformationen, wem eine IP-Adresse zugeteilt war, höchstens für den Zeitraum von 3 bis 4 Monaten. Das ist der Zeitraum, bis zu dem der Kunde einen Einspruch gegen die Rechnung machen könnte. Danach werden auch diese Informationen gelöscht. Durch diese Kombination, nämlich dass Carrier-Grade-NAT im absoluten Regelfall eingesetzt wird und dass die Informationen höchstens 3 bis 4 Monate aufbewahrt werden, muss Magenta in der überwiegenden Zahl der Fälle Strafverfolgungsbehörden mitteilen, dass sie eine dynamische IP-Adresse einfach nicht mehr einem konkreten Kunden zuordnen kann. Was heißt das für uns? Der Website-Betreiber wird im Regelfall nicht die Möglichkeit haben, Zusatzinformationen vom Host-Provider zu bekommen, wer über diese IP-Adresse verfügt. Erstens, weil er gar nicht einen rechtlichen Anspruch darauf hat. Zweitens, weil im absoluten Regelfall der Host-Provider gar nicht mehr selbst zuordnen kann, wer über diese IP-Adresse verfügt hat. Nach diesen Erkenntnissen würde also eine dynamische IP-Adresse kein personenbezogenes Datum für den Website-Betreiber darstellen. Dazu habe ich dann auch noch öfter das Argument gelesen, naja, wenn es der Host-Provider nicht ist, kann ja vielleicht ein Dritter diese Zusatzinformationen zur Verfügung stellen. Insbesondere kommt da Google selbst in Frage, weil Google ja anscheinend jeder IP-Adresse dann auch noch eine eigene ID zuweist und damit konkrete Personen identifizieren kann. Aus meiner Sicht ist die IP-Adresse aber damit nur für Google ein personenbezogenes Datum und nicht für den einfachen Website-Betreiber. Warum? Wir haben ja zunächst von den zwei Kriterien gehört, die vorliegen müssen. Einerseits muss ich einen rechtlichen Anspruch haben und zweitens müssen die Zusatzinformationen beim Host-Provider oder eben bei diesem Dritten vorliegen. Selbst wenn Google über diese Zusatzinformationen verfügt, gibt sie sie nicht ohne weiteres an jeden Website-Betreiber heraus, der danach fragt. Dazu gibt es keine rechtliche Grundlage und auch überhaupt kein Interesse seitens Google, ihre Informationen mit Dritten zu teilen. Insofern kann mich dieses Argument nicht überzeugen. Um diese ohnehin schon sehr komplexe Materie aber noch ein bisschen komplexer zu machen, muss ich schon noch einen Hinweis geben. Das war jetzt nur eine Auskunft, die ich von Magenta erhalten habe. Bei anderen Host-Providern kann es wiederum anders aussehen. Die setzen vielleicht auch das Carrier-Grade-NAT-Verfahren nicht ein. Bei ausländischen Host-Providern ist es ja dann auch nicht ausgeschlossen, dass die wiederum anderen rechtlichen Grundlagen unterliegen und vielleicht freigebiger sind mit den Zusatzinformationen, die sie einerseits sammeln und andererseits an Anfragensteller herausgeben. Meine Ausführungen haben insofern keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Was macht man als einfacher Website-Betreiber jetzt mit diesen ganzen Informationen? Unabhängig davon, ob sich jetzt diese Abmahnwelle abwehren lässt oder nicht, sollte man schon noch einmal einen Fokus auf Datenschutz legen. Das kann aber schon ganz einfach damit beginnen, dass man überlegt, welche Tools man auf seiner Website denn tatsächlich braucht. Brauche ich denn die Schriftarten von Google wirklich? Brauche ich Google Analytics und die Statistiken dahinter? Oder schaue ich mir das eh nie an? Dann sollten Sie mit Ihrem IT-Techniker besprechen, wie Sie Ihre Website entschlacken können auf das, was Sie tatsächlich brauchen. Und wie Sie das datenschutzrechtlich richtig einbinden können. Es lässt sich nämlich nicht mit Sicherheit ausschließen, dass die nächste Abmahnwelle wegen irgendeinem anderen Tool schon direkt um die Ecke ist. Damit möchte ich mein Update zur Google-Abmahnwelle heute beschließen. Ich werde Sie gerne mit Updates versorgen, wenn sich wieder etwas Neues ergibt. Das Thema Datenschutz begleitet mich ja auch weiterhin. Ich habe gerade ein neues Mandat übernommen zu einem, gelinde gesagt, sehr saloppen Umgang mit sensiblen Daten in großen Einrichtungen in Österreich. Zu gegebener Zeit werde ich da genauer berichten. Wir freuen uns immer über Fragen, Kommentare und Anmerkungen zum Podcast unter der E-Mail-Adresse podcast@warbeck.at. Unseren Podcast finden Sie übrigens auch auf diebusinesslounge.at, wo Sie noch weitere Podcasts zu Unternehmerthemen auffinden können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.